Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur ersten Folge des Algen-Podcasts, heute hier aus dem Impuls im Berlin-Adlershof. Benjamin Herzog, Biotechnologe und Gründer von Solagas hier. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, Ben.
Hallo.
Du beschäftigst dich schon längere Zeit mit Algen. Was hat dich so fasziniert?
Algen sind deswegen faszinierend für mich, weil sie nur CO2 und Sonnenlicht im Prinzip brauchen, um zu leben. Und es sind Mikroorganismen, das heißt, das sind winzig kleine Zellen, die wahnsinnig viel können. Also das sind kleine Geräte sozusagen, die man aber zu einem großen und Ganzen zusammenfügen kann. Und da ich früher gerne mit Lego gespielt habe, finde ich es total spannend, aus so einer kleinen Zelle, die eine molekulare Fabrik ist am Ende, ein großes Ganzes zu machen, was effektiv eingesetzt werden kann, um unser Leben als Menschen auf diesem Planeten zu verbessern.
Heißt das, dass Algen auch einen Teil zur nachhaltigen Entwicklung und zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen können?
Auf jeden Fall. Also das Gute ist, dass bei diesen biotechnologischen Mitteln oder sagen wir mal bei den Algen an sich, dass die in einem größeren Maße eingesetzt werden können. Das heißt, im Prinzip kann man die überall wachsen lassen. Also man kann eine betonierte Fläche nehmen und man muss zum Beispiel nicht landwirtschaftliche Felder nehmen, die eigentlich für die Lebensmittel gedacht sind. Wir haben ja immer mehr Menschen auf diesem Planeten. Das heißt, diese landwirtschaftlichen Felder, die fallen eigentlich weg. Also wir müssen Lösungen finden, wie wir in der Stadt Sachen für uns produzieren, also für den alltäglichen Lebensbedarf, und die auch dort nutzen. Das heißt, auch die ganzen Transportwege sollten im besten Falle wegfallen. Algen sind halt ein gutes Mittel, weil sie sehr schnelle Stoffwechsel haben. Sie sind sehr gut angepasst an das Leben hier auf der Erde. Und wie gesagt, sie können zusammengefügt werden zu einem großen Ganzen mit der entsprechenden Technologie, an der wir arbeiten, um am Ende dann einen sehr effektiven Mechanismus zu haben, um CO2 aufzunehmen und das Ganze in werthaltige Stoffe umzuwandeln.
Wie viel CO2 speichern Algen denn?
Im Grunde genommen ist es so, dass die erstmal CO2 akkumulieren, das heißt aufkonzentrieren, weil im Grunde genommen ist es recht wenig in der Atmosphäre vorhanden. Also ja, zum Beispiel im Vergleich zu Stickstoff, weil wir haben nur 0,03% in der Luft. Das ist erstmal recht wenig und damit können die Algen recht wenig auch schon mal anfangen. Deswegen haben sie Mechanismen, um das erstmal höher zu konzentrieren in der Zelle, um es dann weiter zu verwenden. Aber sie speichern nicht direkt, also sie speichern CO2 in einem gewissen Maß, aber nur ganz kurz. Was sie tun, sie wandeln das CO2 in Kohlenwasserstoffe um. Also wir zum Beispiel, wir als Mensch bestehen zum größten Teil aus Kohlenwasserstoffen oder alles in der Natur besteht aus Kohlenwasserstoffen, kann man so sagen. Noch mit verschiedenen Elementen dazu. Aber das Grundgerüst sind immer Kohlenwasserstoffe. Und das muss irgendwie erstmal entstehen, also auch für die ganze Kreislaufwirtschaft. Für alles, was wir in der Bioökonomie machen wollen, brauchen wir erstmal eine Grundlage, also einen Zugang. Und das ist das Kohlenstoffgerüst, was wir erstmal erschaffen müssen. Und dazu brauchen wir eine Quelle. Und da bietet sich tatsächlich das CO2 aus der Atmosphäre an, was ja auch letztendlich der Ausgangsstoff für Erdöl und für die ganzen fossilen Brennträger vor Jahrhundertmillionen von Jahren war. Also wir müssen erstmal klären, wo wir die Quelle haben für die Bioökonomie und da bietet sich tatsächlich der CO2 aus der Luft an oder das CO2 und das müssen wir dann in entsprechende Prozesse eingliedern.
Und global, wie kommen Algen dort vor?
Algen gibt es eigentlich überall, also gerade Cyanobakterien, das sind ja die Blaualgen, die kommen in allen Lebenssituationen vor. Es gibt sie in der Wüste, es gibt sie in Eislandschaften, im Wasser, an Vulkanen, eigentlich überall. Sie haben halt gute Mechanismen entwickelt, sich überall zu halten, was halt auch nicht jeder weiß, aber es gab nur einen Organismus, der es einer internationalen Raumstation ausgehalten hat und das war auch eine Blaualge. Und deswegen sind sie sehr bedeutend und sie haben einen bedeutenden Einfluss auch so schon auf das Klima, weil diese ganzen Algen, die in Seen und Flüssen leben, und auch in Meeren, nehmen sehr viel CO2 bereits auf und sie produzieren mindestens 60% des Sauerstoffs, der in der Atmosphäre vorhanden ist. Also ohne Algen könnten wir auf diesem Planeten nicht leben.
Wie lange gibt es die Algen denn schon?
Also die Algen sind mit die ältesten Organismen, weil als wir die Ursuppe noch hatten, natürlich Energie ein wichtiges Thema war. Das kam zuerst vermutlich durch Blitze sozusagen und dann später hat sich daraus der Urorganismus entwickelt und dann wurde recht schnell von der Natur erkannt, dass eigentlich Sonnenenergie der Hauptträger der Energiezufuhr auf diesem Planeten ist. Dann haben sich durch vulkanische Prozesse die Erde hat sich dann rausgehoben und jetzt wollten die Organismen dann halt auch diesen Bereich erklimmen und haben dann den Bereich erobert und brauchten natürlich erstmal Energie, die sie dort bekommen haben. Und am Ende gab es dann Organismen ohne Photosynthese und welche mit. Und die Organismen mit Photosynthese, das ist die Theorie in der Wissenschaft, sind in die ohne eingewandert. Also es gibt diese Endosymbionten-Theorie. Und daher weiß man oder geht davon aus, dass die Chloroplasten in Pflanzen, das sind die Energiefabriken sozusagen, durch Blaualgen, das früher Blaualgen waren, die dort eingewandert sind. Also es gibt sie schon sehr, sehr lange und sind sehr konserviert, das heißt, sie sind sehr stabil und haben viele interessante Eigenschaften in der Zeit gewonnen.
Ja, Photosynthese ist ein gutes Stichwort. Kannst du diesen Prozess für unsere Zuhörer nochmal erläutern und spezifizieren?
Ja, also Photosynthese besteht eigentlich aus zwei Reaktionen. Das eine ist eine Hellreaktion und das andere ist eine Dunkelreaktion. Also in der Lichtreaktion oder Hellreaktion ist es halt so, dass Pigmente, also bestimmte Moleküle, Lichtwellen absorbieren und das Ganze in Energie umwandeln. Diese Energie wird dann auf eine Art Ladungsträger übertragen und die stehen dann in der Dunkelreaktion bereit. Und in der Dunkelreaktion passiert das, was natürlich für uns am spannendsten ist. Dort wird Kohlenstoffdioxid aufgenommen und mithilfe dieser bereitgestellten Energie und dann in den weiteren Prozessen in Zucker umgewandelt. Und dieser Zucker ist quasi Ausgangsstoff für die Energie jedes Lebewesens, auch der Pflanzen natürlich, und für weitere Stoffwechselprodukte, die wir haben.
Kann das auch im Bereich der Technologie angewandt werden?
Die Photosynthese kann an sich angewandt werden. Also da gibt es so Wege, eine künstliche Photosynthese nachzubauen. Aber ganz ehrlich, also was da bisher bei rausgekommen ist, ist halt nicht vergleichbar mit dem, was die Natur selbst kann und selber für sich optimiert hat. Also von daher gehe ich davon aus, dass in der Zukunft auch eher Zellen als molekulare Fabriken, die Photosynthese betreiben, die Zukunft sind und nicht eine Art künstliche Photosynthese, weil dann kommen wir halt wieder dazu, chemische Mittel einzusetzen und das Ganze am Leben zu halten. Und das sind genau die Prozesse, die halt ineffizient sind.
Ja gut, Photosynthese ist ein Standardprozess in der Natur. Das betreiben ja auch Pflanzen und Moose. Warum beschäftigst du dich dann mit Algen? Gibt es da Unterschiede?
Ja, also wie gesagt, weil Algen einfach flexibler sind. Das sind winzige kleine Organismen, die man zu einem großen Ganzen zusammenfügen kann. Und das kannst du mit Pflanzen und Moosen nur bedingt. Das heißt, man hat eine größere Flexibilität und Algen haben noch viele weitere Vorteile. Zum Beispiel sind sie effizienter als Pflanzen und Moose, weil sie mehr Licht aufnehmen können. Also sie können auch in der grünen Lücke absorbieren. Deswegen erscheinen ja Moose und Pflanzen auch grün. Algen sind, wenn sie dicht gewachsen sind, also blaue Algen zumindest, sind dann dunkel bis schwarz. Und das hängt halt damit zusammen, dass sie genau in diesem Wellenlängenbereich, wo grünes Licht ist, absorbieren können. Also die ganze Bandbreite an sichtbarem Licht nehmen können. Dadurch sind sie effizienter. Sie können auch mit sehr wenig Licht zum Beispiel auskommen. Und das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Und natürlich auch, dass sie so klein sind und halt zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden können. Und dass sie halt überall wachsen, dass sie keine Erde benötigen, wie zum Beispiel Pflanzen, wo halt auch viele Kontaminationen mit dabei sind oder halt Stoffe oder Sachen, die man halt eigentlich nicht haben möchte. Und deswegen sind Algen von einem großen Vorteil.
Können Algen auch zur Energieerzeugung angewendet werden?
Ja, auf jeden Fall, weil also natürlich ist immer die Frage, was für eine Energie man dann haben möchte. In erster Linie möchte man eine speicherbare Energie haben. Das heißt, das ist ja das Problem bei Photovoltaik und auch Windkraft, dass Speicherbarkeit nicht gegeben ist. Das heißt, wenn man jetzt über speicherbare Brennstoffe nachdenkt, dann kommen zuerst Hahn und Wasserstoff in Frage, die auch in einem ähnlichen Verhältnis zueinander stehen. Das heißt, sie können auch ineinander umgewandelt werden. Und Algen können halt Stoffe erzeugen, die dann weiter für die Herstellung von Methan und von Wasserstoff eingesetzt werden können. Deswegen sind Algen auch für die Energieerzeugung einsetzbar.
Ich habe verstanden, dass die Photosynthese eben für die CO2-Aufnahme der zentrale Prozess ist. Jetzt haben wir aber auf der Website gelesen, es gibt ja noch andere Stoffe in der Luft und in der Natur, Stickstoff, Feinstaub. Auf der Website steht auch, dass Algen hier Fähigkeiten haben. Könntest du dazu auch nochmal kurz erklären, was für Prozesse das sind? Das kann ja nicht die Photosynthese dann sein.
Genau, also wir haben eigentlich ein riesengroßes Reservoir, wenn man Luft um uns herum ansieht. Also man hat natürlich noch Wasser, da sind auch viele Stoffe drin, die tendenziell verwertet werden können. Aber in puncto Luft sind Algen natürlich im großen Vorteil, weil sie alle Nährstoffe, die sie brauchen, in der Luft aufnehmen. Im Gegensatz zu Pflanzen, die das halt über ihre Wurzeln machen, sind Algen darauf angewiesen, eigentlich alle Stoffe zu verwerten. Und sie brauchen nicht nur CO2. Also das muss man natürlich einschränken. Sie brauchen auch Spurenelemente, Mineralien, andere Stoffe, die sie in ihrem Stoffwechsel benötigen. Also es gibt verschiedene Prozesse, wie zum Beispiel die Photosynthese selbst. Da werden schon Stoffe benötigt, Mineralien, Stickstoffe, die dafür notwendig sind. Und deswegen ist die Alge darauf angewiesen, im Prinzip alle Stoffe aufzunehmen. Bei Feinstaub ist es was ganz Spezielles, weil Feinstaub aus vielen verschiedenen Elementen besteht und da gehört natürlich Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, das sind alles Sachen, die am Ende auch von den Algen im Stoffwechsel benötigt werden. Deswegen gehen wir stark davon aus, dass im Prinzip alle Stoffe, die in der Luft vorhanden sind, auch von Algen verwertet werden können.
Also könnte ich kurz sagen, Algen nehmen Stickstoff, Feinstaub und CO2 auf.
Genau, das kann man sagen, das haben wir auch schon gezeigt anhand von Experimenten, wo wir diese Stoffe darüber geführt haben, über Algenbiofilme, also Teppiche von Algen. Was wir natürlich auch spannend finden, ist, was ist mit künstlichen Stoffen, also das heißt zum Beispiel Mikroplastik. Mikroplastik in der Luft, das ist ja quasi der Feinstaub der Zukunft, wenn es zum Beispiel nur Elektromotoren gibt, die Reifenabrieb erzeugen. Das ist eine spannende Frage, weil natürlich das sind sehr kleine Moleküle zum Teil schon, das sind so, die könnten theoretisch durch Enzyme spalten werden, sodass sie dann auch bereitstehen, aber da wissen wir noch relativ wenig dazu.
Welche Umweltprobleme könnten denn mit Hilfe von Algen gelöst werden, beziehungsweise in welchen Feldern können Algen angewendet werden?
Also neben der Luftreinigung kommt auch die Wasserreinigung in Frage. Auch da haben wir sehr viele Schadstoffe zum Teil drin. Zum Beispiel haben wir in Abwässern Hormone, Medikamente, die wir nicht durch klassische Filteranlagen rausbekommen. Und die könnte man halt, zum Beispiel, da wurde auch schon viel drüber geforscht oder gemacht, reagieren mit Algen. Also es gibt halt Bakterien, die alles Mögliche oxidieren können. Und wenn man die halt in Biofilme einsetzt, kann man das in Kombination dann noch erhöhen, weil diese Bakterien Sauerstoff von den Algen zur Verfügung stellen und wiederum den Algen einfache Moleküle, Mineralien zur Verfügung stellen. Auch möglich ist sind Schwermetalle, das ist auch ein großes Problem, wo Algen darauf spezialisiert sind. Da wurden auch schon viele Nachweise dazu gemacht. Und jetzt zum Beispiel haben wir jetzt ein Forschungsprojekt, was wir eventuell führen. Da geht es um radioaktives Wasser, das ist auch so ein Punkt, Probleme gibt. Und ja, diverse andere Nitrate, Phosphate, das sind alles Möglichkeiten, die große Umweltprobleme darstellen, aber auch durch Algen angegangen werden können. Und in der Produktion, also wir wollen ja eigentlich dahin gehen, dass wir aus Schadstoffen Wertstoffe machen. Und genau, das ist dann so der Hintergrund für die Bioökonomie.
Kann auch eine Art Biogas erzeugt werden?
Ja, genau. Also wenn sozusagen diese Kohlenwasserstoffe in den Algen fixiert werden, dann werden die auch abgegeben. Allerdings machen die Algen das nicht sehr gerne. Das heißt, wir müssen da Techniken haben, wie wir die unter Stressbedingungen dazu bringen, aber ohne sie dabei abzutöten. Das ist so die Herausforderung. Da wird es in Zukunft künstliche Intelligenz geben, die das Ganze so steuert, dass die Algen dabei auch über längere Zeit überleben, aber gleichzeitig auch sehr effektiv diese Stoffe abgeben. Also da muss man so ein paar Tricks anwenden, um es denen zu entlocken. Aber Biogas ist eins davon, weil im Prinzip diese ganzen Kohlenwasserstoffe alle von Biogasbakterien in Kohlenwasserstoff verwandelt werden. Weil da haben wir eine interessante nächste Gruppe. Das sind die Biogasbakterien und Archaeen. Archaeen sind nochmal eine andere Stoff- oder eine andere Organismenklasse. Die können im Prinzip alles, wo Kohlenstoff dranhängt, das in Methan umwandeln. Also alle Kohlenwasserstoffe, die haben ein wahnsinnig breites Spektrum, was sie verwenden können.
Also Algen nehmen diese Schadstoffe aus der Luft auf und verarbeiten sie. Was passiert denn mit den Stoffen, wenn das nicht passiert, also wenn diese Stoffe in der Luft verbleiben?
Einige Schadstoffe, die gerade in Städten ein ziemliches Problem darstellen und auch in allen Ländern und allen Städten nach wie vor Probleme erzeugen. Auch wir, die es in den letzten Jahren sehr stark geschafft haben, das zu reduzieren, haben immer noch Probleme. Also wenn man sich einfach mal überlegt, an so einer Stadtautobahn zu wohnen, habe ich jetzt gerade gelesen, dass zum Beispiel Feinstaub das Leben um bis zu 40% an so einer Straße verkürzen kann. Also da gibt es verschiedene Daten, das ist jetzt auch nicht meins, ist auch nicht so mein Fachgebiet, aber man weiß halt, dass das sehr gravierende Folgen für die Gesundheit hat.
Kannst du nur im Zusammenhang mit dem Klimawandel Algen sagen?
Was man sich natürlich vor Augen führen muss, ist, wenn man sozusagen das ganze CO2, was bereits in der Luft ist, da wieder rausholen muss, dann müsste man schon sehr, sehr, sehr viele Algen einsetzen. Also einfach, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass eine Stadt wie Berlin 20 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr produziert und das, ich glaube, Deutschland über 100 Millionen Tonnen sogar, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Summe. Und die muss man erstmal durch biologische Systeme wieder reinbekommen. Ich glaube, es ist eher so, dass man sagt, okay, wir schaffen es halt durch diese Mechanismen, Energie zum Beispiel zu erzeugen oder auch andere Stoffe, ohne jetzt weiter CO2 in die Luft zu bringen. Das ist das erste Ziel und erst im zweiten Ziel kann man dann über eine Reduktion der CO2-Mengen rechnen. Aber es muss CO2-neutral sein, das ist eigentlich die Herausforderung.
Was bedeutet CO2-neutral?
CO2-neutral bedeutet, dass genauso viel CO2, wie durch das System aufgenommen wird, auch durch das System wieder abgegeben wird. Also dass zum Beispiel die Algen Kohlenwasserstoffe oder CO2 fixieren, das wird dann in Kohlenwasserstoffe umgewandelt und mit diesen Kohlenwasserstoffen wird dann Biogas erzeugt und am Ende verbrennt man das Biogas und erzeugt wieder CO2 und am Ende ist die Bilanz ausgeglichen.
Und kann man das auch als Kreislaufwirtschaft beschreiben oder ist damit ein anderer?
Nee, Kreislaufwirtschaft ist ja zum Teil damit gemeint, aber Kreislaufwirtschaft betrifft eigentlich eher so die Dinge des täglichen Lebens, dass die dann auch weiterverwendet werden können. Zum Beispiel Verpackungen bei Lebensmitteln, dass die nicht irgendwo auf einer Müllhalde landen, dann hat man keinen geschlossenen Kreis, sondern dass die am besten auf den Kompost gepackt werden und dann nach ein paar Monaten dann wieder zur Erde werden. Das wäre eine perfekte Kreislaufwirtschaft, weil man die Erde dann wieder einsetzen kann zum Beispiel. Oder man macht andere Produkte daraus dann.
Sehr, sehr interessanter Punkt. Wir können ja auch eine Folge nur zum Thema Kreislaufwirtschaft machen, indem wir genaueres besprechen, vielleicht mit einem Experten. Und in Bezug auf Algen, worum es ja in dieser Folge geht, viele Zuhörer wahrscheinlich Algen eher aus Seen und Gewässern. Jetzt haben wir die ganze Zeit gehört, Anwendung auf Land, in Städten. Wie ist das möglich?
Ja, also die meisten Leute kennen Algen eigentlich mehr so als ja, Schädlinge, Störfaktoren beim Baden im Badesee oder in irgendwelchen Wasserleitungen, wo sie sich dann gerne zusammensetzen und sie haben aber auch sehr positive Eigenschaften. Also sie können zum Beispiel Toxine abgeben, das sind ja so Sachen, die dann irgendwie mal Hunde töten oder auch für Menschen gefährlich sein können. Biologisch ist das aber super interessant, muss man dazu sagen, weil diese Toxine sind sehr komplizierte, chemisch aufgebaute Moleküle, die man zum Beispiel auch für in der Krebstherapie zum Beispiel einsetzen könnte. Und das ist mega spannend, dieses Thema zu verfolgen, weil das sind Sachen, die sie halt von sich aus geben.
Also sind alle Algen giftig?
Nee. Es gibt bestimmte Algensorten, Gewässern, aber nicht, das ist nicht durchgehend. Sie können sich sehr gut durchsetzen gegen Fressfeinde, das gehört dazu, aber nicht alle Algen sind giftig.
Ich habe auch gehört, dass Algen auch als Nahrungsmittel verwendet werden.
Da sie halt über diese, sie verfügen halt über Mechanismen, die zum Beispiel Darmbakterien, die eigentlich für die industrielle Biotechnologie sehr viel verwendet werden, zum Beispiel nicht haben. Das heißt, sie haben neben dem ribosomalen, also dem normalen, Eiweißbildungskomplex haben sie noch einen speziellen und damit können sie sehr komplizierte Stoffe herstellen, die zum Beispiel in der Medizin verwendet werden können. Aber auch als Nahrungsergänzungsmittel, weil Algen, die halt keine Toxine haben, auch gegessen werden können und dann kann man es halt schaffen, durch einfache Mittel dort Stoffe zu akkumulieren, die für unsere Gesundheit von Vorteil sind. Zum Beispiel Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren. Das weiß zum Beispiel kaum jemand, dass Fische nicht an sich von sich aus Omega-3-Fettsäuren produzieren, sondern sie machen das nur, weil sie Algen fressen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, auch Algen zum Beispiel auch für die Welternährung einzusetzen. Das war mal der Plan von der UN, sozusagen Algen für die Welternährung einzusetzen. Aber dazu muss es einfach noch mehr Kenntnisse dazu geben, wie man die dann auch in Afrika zum Beispiel einsetzen kann. Also du brauchst ja zum Beispiel gar keine Erde. Du kannst auch einen trockenen Boden nehmen, wo die Algen drauf züchtest. Du brauchst eigentlich nur Wasser. Und da ist so ein bisschen das Problem, dass natürlich Wasser auch in diesen Gegenden halt nicht vorhanden ist. Das ist halt so ein bisschen der Hintergrund, sonst könnte man Algen halt überall anziehen. Man muss halt Möglichkeiten haben, wo man weniger Wasser einsetzen kann. Und das bringt uns halt auf unsere von uns entwickelte Technologie, wo wir halt mit Algenmatten arbeiten, die deutlich weniger Wasser benötigen.
Sehr, sehr, sehr interessant. Man hört, du bist Experte. Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, was du mit Algen zu tun hattest?
Ja, also das war in der Uni, weil ich ja mit Pflanzen gearbeitet hatte und ich hatte halt gesehen, dass meine Kollegen halt mit Algen gearbeitet hatten. Und ich hatte mich dann damit beschäftigt und hatte halt rausgefunden, dass man die für solche Sachen einsetzen kann. Also ich erinnere mich halt an diese Schüttler, wo die Algen drauf bewegt werden, damit sie belüftet werden. Und das hat mich total beeindruckt, als ich die dann dort gesehen habe und dann auch gelernt habe, dass die wahnsinnig schnell wachsen können.
Faszinierend. Wie schnell wachsen Algen denn?
Also im Prinzip kann man sagen, dass jetzt verglichen mit Mais zum Beispiel und wenn man dieselbe Fläche dafür einsetzt, dass sie 5 bis 10 Mal schneller wachsen als Mais.
Okay, das waren sehr viele Informationen. Wenn du es runterbrechen würdest, 3 Dinge, die Leute mitnehmen sollten, was sie über Algen wissen sollten, was für 3 Dinge würdest du sagen?
Also A, sie sind für 60% des Sauerstoffs in der Atmosphäre verantwortlich. B, sie wachsen 5 bis 10 Mal schneller als Mais. Und C, sie können aus unserer Wirtschaft, aus unserer erdölbasierten Wirtschaft, eine auf Algen, auf der CO2-Aufnahme basierten, biobasierten Wirtschaft dazu führen.
Eine Bioökonomie.
Genau.
Dann vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank an euch.